Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei der Gemeinde Jesu Christi. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Guten Morgen, ihr Lieben, im Gottesdienstraum und auch im Netz. Grüße nach Wien, nach Florida und auch an diejenigen, die sich später die Botschaft anschauen. Wir fahren mit unserem Thema fort, die Lehre Jesu Christi für die Gemeinde, also für seinen Leib. Heute haben wir Teil 3 und ich denke, dass wir nächsten Sonntag die Botschaftsreihe abschließen können mit Teil 4. Wir haben die Botschaft bis jetzt wie folgt aufgegliedert: Grundsätzliches, das war vor 2 Wochen. Wir haben uns angeschaut, was ist eigentlich die Lehre Jesu Christi für die Gemeinde? Was ist das Evangelium des Christus? Die Apostel sagen, wenn wir das Evangelium nicht glauben, dann sind wir nicht errettet. Ja, welches Evangelium? Das Evangelium des Christus. Ja, wie sollen wir ein Evangelium des Christus glauben, wenn wir das Evangelium gar nicht kennen? Deshalb wollen wir das Evangelium des Christus kennen. Und das ist offenbart in allen 21 Briefen und auch in den 7 Sendschreiben. Dann haben wir uns in Teil 2 angeschaut. Die Apostelgeschichte ist eine Geschichte und keine Lehre, so wie wir viele Geschichten im Alten Testament gesehen haben. Das ist für uns sehr wichtig, sehr nützlich. Das offenbart uns den Ratschluss Gottes schon von der Schöpfung bis zur Ewigkeit und sogar über seinen Ratschluss vor der Schöpfung. Wir haben vorhin gesungen, wir sind vor der Erschaffung der Welt berufen und auserwählt. Also wir haben sogar einen Einblick in den Ratschluss Gottes, bevor er die Schöpfung überhaupt zustande gebracht hat oder die Welt geschaffen hat. Und wir haben es auch gelernt, dass wir erkennen müssen, was Gottes Ratschluss für uns heute ist. Gott hat einen anderen Auftrag für sein Volk, das auserwählte Volk, irdisches Volk Israel, gehabt und wieder haben wird. In unserer Zeit ist das Volk Israel beiseite gesetzt, aber das Volk Israel war im Plan Gottes vorher und wird nach der Entrückung wieder in den Plan Gottes hineinrücken. Aber wir können nicht den Plan Gottes für das irdische Volk in einer Zeit vor der Zeit der Gemeinde oder nach der Zeit der Gemeinde erfüllen, sonst würden wir gegen den Willen Gottes für uns verstößen und ihn definitiv zumindest keine Freude machen. Wir können nicht Kriege anfangen, weil Gott seinem Volk gesagt hat, das ist das verheißene Land und das müsst ihr eigentlich einnehmen. Das ist nicht für uns heute. Wir haben kein verheißenes Land hier auf der Erde. Wir werden Gott beerben, wir sind die Miterben Christi, aber nicht jetzt. Erst wenn wir entrückt sind, wir sind im Himmel, dann werden wir auch den verherrlichten Leib bekommen und dann werden wir mit unserem Herrn und Bruder Jesus Christus zurückkommen und dann gehört uns alles. Wir werden die Welt richten, wir kennen das Ganze, aber wir müssen unterscheiden, was sollen wir zu welchem Zeitpunkt tun und nicht wie verrückte Kinder, die da meinen, ja, ich bin ein Kind jetzt von meinem Vater und da mache ich, was jetzt mir einfällt oder hat irgendwas erzählt zu meinem Bruder, dann mache ich das Gleiche, was er meinem Bruder gesagt hat, aber ich habe deinem Bruder das gesagt und dir das andere gesagt. Oder deinem Großcousin was anderes gesagt. Und deshalb wollen wir unterscheiden und das können wir nur, wenn wir mündig sind. Mündig bedeutet nicht, dass wir über 18 sind, sondern dass wir die gesunde Lehre kennen und in der gesunden Lehre bleiben. Da hilft nichts, wenn wir vom Neuen geboren sind und nicht mündig werden. Da laufen wir Gefahr, dass wir irgendwann sterben. Ein Kind, das nicht wächst, muss und wird zwangsläufig sterben. Und deshalb wollen wir in diese Mündigkeit hineinkommen, in der wir die Lehre kennen und vor allem in der Lehre leben. Wenn wir die Lehre kennen und nicht darin leben, dann wollen wir bewusst oder unbewusst die gesunde Lehre verdrängen, damit wir unser Gewissen erleichtern. Warnung vor den Irrlehren, das ist, da kann man, die Warnung ist schon sehr hart und das gefällt den meisten Menschen nicht, insbesondere unserem Fleisch. Und deshalb wollen die meisten Menschen diese Warnungen nicht hören. Aber wir haben fast nie ein Kapitel in allen 21 Briefen, sogar auch in den 7 Sendschreiben, die sind alle mit Warnungen versehen, weil die Gefahr der Verführung so groß ist. Da hat die Menschheit mit der Verführung begonnen und so wird auch bis zum Ende sein. Wir wissen auch sogar nach dem 1000-jährigen Reich, wenn der Teufel für eine Weile wieder freigelassen wird, wird auch ein Großteil der Erde wieder verführen. Und bei der Schöpfung, kaum waren Adam und Eva da, wurde Eva verführt und ihr schlauer Mann hat auf seine schlaue Frau gehört und wurde genauso verführt. Und deshalb wollen wir uns auch kurz ein paar Stellen anschauen über die Warnungen vor den Irrlehrern und dann Fragen und Antworten, ein paar Fragen zu dem Geheimnis des Christus, das Evangelium des Christus heißt, nachdem das Geheimnis offenbart wurde und verkündigt wurde. Und dann haben wir die letzten 2 Punkte für nächsten Sonntag, Irrtum und Wahrheit und die Zusammenfassung. Das Geheimnis des Christus. Für die Offenbarung dieses Geheimnisses hat der Herr Jesus persönlich den Apostel Paulus auserwählt. Dies lesen wir hier. Apostelgeschichte 9, 15. Der Herr aber sprach zu ihm, zu Ananias, geh hin, denn dieser, also Paulus, ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels. Hier ist interessant, dass Paulus, obwohl zu dem Zeitpunkt schon die Apostel da waren, die haben angefangen, weiterhin das Evangelium vom Reich zu verkündigen, und zwar in alle Welt. Und der Herr Jesus war schon im Himmel und trotzdem war der Apostel für diesen Auftrag auserwählt. Und vor allem, wir hören sehr oft, er ist der Apostel der Nationen. Aber wir sehen hier nicht nur der Nationen, sowohl von Nationen als Könige und Söhne Israels. Und in diesem Evangelium des Christus gibt es eben keinen Unterschied zwischen Griechen und Juden. Und deshalb ist er für alle offenbart worden. Deshalb ist das Evangelium des Christus allen Menschen offenbart worden. Dass die Nationen gerettet werden sollen, war nicht das eigentliche Geheimnis des Christus, da wir dies bereits aus der Verheißung an Abraham kennen. Also in dieser Bibelstelle, Apostelgeschichte 9,15, sehen wir von dem Evangelium des Christus gar nichts, weil zu dem Zeitpunkt das Evangelium des Christus noch nicht offenbart war. Das war der Startpunkt für den Paulus, dass er blind wurde und dann sich bekehrt hat. Und dann Jahre später hatte er das Evangelium des Christus empfangen. Also, das ist ja nichts Besonderes. Wir wissen auch vorher, durch Petrus hat Gott ihm offenbart, dass auch Jesus Christus nicht nur für die Juden gekommen ist, sondern für die gesamte Welt. Das Geheimnis verborgen in Gott war vielmehr der göttliche Plan, etwas völlig Neues zu machen, nämlich die Gemeinde, die der Leib Christi sein sollte. Das wusste kein Mensch im Alten Testament. Und auch im Neuen Testament nicht. Die Jünger wussten es nicht. Der Herr Jesus Christus hat nur ein paar Hinweise gegeben, aber nie was erklärt. Das werden wir auch in der einen oder anderen Schriftstelle sehen. Und dann 11 Jahre lang nach der Auferstehung wussten die Jünger auch nicht, dass Gott diesen Plan hat, dass er nicht nur den erstgeborenen Sohn, den Begriff finden wir auch nicht so eindeutig im Alten Testament, aber neben ihm auch viele andere Kinder haben wird, die er so sehr liebt und mit ihnen was etwas besonders vorhat. Da haben wir auch ein Lied gesungen über die Liebe des Vaters. wie sehr er uns liebt und wie sehr er gerne die Gemeinschaft mit uns hat. Und wenn wir das glauben, dann können wir nichts anderes tun, außer dass wir ihn genauso lieben und diese Liebe insbesondere dadurch erwidern, indem wir unsere Leiber als wohlgefälliges Opfer darbringen. Wir dürfen und können nicht mehr anders denken, außer ihn zu lieben, ihm zu gefallen. Und wenn wir den Glauben beiseite legen, dann wundern wir uns, wieso lieben wir ihn nicht mehr so sehr, sondern die Welt mehr. Da lieben wir das Geld, da lieben wir das Ansehen und da lieben wir die Gesundheit und da sollen wir ewig leben. Und zwar nicht im Himmel, lieber hier. Und Gott hat mit seiner Weisheit unseren Leib der Niedrigkeit gegeben, dass keiner sich Hoffnungen macht, wird hier ewig gesund und jung und fröhlich auf der Erde bleiben. Die Offenbarung dieses Geheimnisses der Gemeinde war von Herrn Jesus Christus vorausgesagt worden, aber es wurde weder offenbart noch erklärt. Das lesen wir Matthäus 16, 18. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Das hat nur Bahnhof bedeutet. Wie viele andere Dinge, die der Herr Jesus Christus seinen Jüngern erzählt hat, habe ich auch nicht verstanden. Ich sage, ja, macht nichts, kommt Zeit, kommt Rat. Da werdet ihr den Geist der Wahrheit empfangen und der Geist der Wahrheit wird dann euch in die gesamte Wahrheit führen. Die Einzelheiten über die Lehre und die Bestimmung der Gemeinde wurden Paulus anvertraut und denen, die mit ihm Apostel und Propheten waren. Also ist ja, Paulus sagt zwar mein Evangelium. Er ist selber bis zu seinem Tod dermaßen erstaunt über das, was er empfangen hat. Und er hat immer noch nicht alles kapiert, was er empfangen und weitergegeben hat. Und deshalb sagt er, das ist mein Evangelium. Natürlich sagt er, das ist Evangelium des Christus, aber mein Evangelium. Aber das ist ja nicht nur der Apostel Paulus offenbart worden, sondern allen anderen Aposteln und Propheten. Das lesen wir in Epheser 3,3. Denn mir ist durch Offenbarung das Geheimnis zu erkennen gegeben worden, wie ich es oben kurz geschrieben habe. Beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken, das in anderen Geschlechtern und Söhnen der Menschen nicht zu erkennen gegeben wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Und deshalb sehen wir auch, wie die anderen Apostel auch den Apostel Paulus bestätigen und gegenseitig auch. Die 21 Briefe sind von verschiedenen Aposteln geschrieben, aber das sind nicht verschiedene Lehren, das ist die gleiche Lehre. Und wir werden sehen auch, wie der Apostel Petrus sogar den Namen des Apostel Paulus sogar persönlich erwähnt in seinem Brief. Fazit: Deshalb können wir die Wahrheit Gottes über seinen Christus, der Christus wird der Christus Gottes genannt. Warum? Seine Kinder sind. Das ist die Organschaft Gottes, das sind die Kinder Gottes. Besteht aus dem Leib Christi und dem Haupt, Jesus Christus. Welche aus dem Haupt und dem Leib besteht, weder in den sogenannten vier Evangelien noch in der Apostelgeschichte finden und schon gar nicht im Alten Testament. Vielmehr finden wir die Offenbarung dieses Geheimnisses in der Lehre Jesu Christi, die in den Lehrbriefen des Neuen Testaments inklusive der sieben Sendschreiben ebenfalls von Gott durch seinen erstgeborenen Sohn Jesus über den Apostel Johannes an die sieben Gemeinden zum Ausdruck kommt. In diesen Lehrbriefen haben die Apostel das, was sie entweder vom Herrn direkt oder durch seinen Geist indirekt empfangen haben, niedergeschrieben. Wir werden erkennen, wie übereinstimmend diese Lehre insgesamt ist. Warum so wichtig diese Lehre Jesu Christi, wir werden die ein paar Fragen behandeln nachher, weil ohne diese Lehre wir nicht so leben können, dass wir Gott gefallen. Gott hat für uns einen bestimmten Auftrag gegeben. Dieses Geheimnis offenbart, war in ihm verborgen. Und dieses Geheimnis ist jetzt das Evangelium Christus und was wir erkennen sollen, damit wir wissen, wie wir leben wollen. Wir können nicht so leben wie das irdische Volk, dass wir ständig nach dem irdischen Segen gieren. Nein, wir sollen uns dem irdischen, sogenannten irdischen Segen entsagen. Das ist ja kein Segen für uns. Das sind nur anvertraute Gaben. Die Gesundheit ist ja kein Segen für uns. Wenn du 5 Euro in der Tasche hast, ist kein Segen. Das ist anvertraute Gaben. Du sollst mit denen wuchern, gemäß dem Willen Gottes. Dass wir himmlisch gesinnt sind, immer himmlisch gesinnt sind. Nicht, was wir hier haben, Gesundheit und Schönheit und Macht und Ansehen und Anerkennung und so weiter. Völlig uninteressant. Umgedreht, die Welt wird euch nicht erkennen, wie sie ihn nicht erkannt hat. Aber dann, wenn ihr wiederkommt, dann wird euch die Welt erkennen in der Herrlichkeit Gottes. Wir können nicht erwarten, dass die Leute sagen, hey, ihr seid aber starke Gläubige und so weiter. Nein, ihr seid Deppen, ihr seid verrückt. Das sagt die Welt. Deshalb sind wir nicht überrascht. Du bist eigentlich ein normaler, schlauer Bursche. Schau mal, du machst deinen Job ordentlich. Du bist vielleicht erfolgreich hier und erfolgreich dort. Aber wie kannst du so verrückt sein und an sowas glauben? Das beruht auf Gegenseitigkeit. Die Weisheit der Welt ist Torheit vor Gott. Die Weisheit Gottes ist Torheit für die Welt. Und dann sagt man auch mit aller Freundlichkeit, zitiere ich diesen Vers, und ich sage, du bist für mich verrückt, dass du das nicht erkennst, dass es einen Schöpfer gibt. Und ich bin für dich verrückt. Was soll man da machen? Am Ende wird man sehen. Der Herr Jesus selbst hat uns in den 7 Sendschreiben seinerseits nochmals durch den Apostel Johannes direkt mitgeteilt, was für den Leib Christi heute wichtig ist. Und wie herrlich, dass wir jetzt Kinder Gottes sind. Wie herrlich, dass wir himmlisch gesinnt sind. Und wie traurig, wenn wir ab und zu irdisch gesinnt sind. Wie übel es ist, wenn wir ab und zu irdisch gesinnt sind. Da merken wir, dass die Freude wegfällt, wenn wir irdisch gesinnt sind. Das ist ein gutes Zeichen, sagt der Hebräer-Briefschreiber. Damit wir umkehren. Wenn wir traurig sind, dann merken wir, wir machen irgendwas falsch. Dann kehren wir um. Und dann sind wir wieder fröhlich. Die Frucht unseres Gehorsams ist nicht der irdische Segen. Ist nicht die Massenbegeisterung, sondern die Heiligung. Die Frucht des Geistes, Frucht des Lichts, die Frucht des Glaubens ist die Heiligung. Und bei Frucht des Geistes sehen wir, fängt an mit Liebe, Frieden und Freude. Die Freude, wenn die Freude da ist. Gestern waren wir eingeladen, Franziska ist in Dresden bei einem Klassentreffen, ist unterwegs, ist zurück, da war ich allein dort. Und dann haben wir keine besonderen schönen Nachrichten. Die letzten 6 Wochen, jede Woche mindestens einer ist so in unserem Umfeld gestorben. Und habe ich von Reinhold auch am letzten Freitag von einem Bekannten auch gehört, der Vater ist gestorben und dann ist der Onkel gestorben. Und dann einen Tag später ist der Vater von einer Freundin gestorben. Ich sage, Leute, könnt ihr uns keine anderen Nachrichten mehr bringen? Der stirbt und der stirbt und der stirbt. Ich habe gestern auch eine Nachricht an dem Abend gehört, aber ist jemand wieder gestorben. Ich sage, gibt es keine, was ist da los? Sterbenszeit jetzt? Oder sterben alle miteinander auf einmal? Und da sagt mir einer, ja, aber für dich ist doch kein Problem, du freust dich drauf. Du hast es am allerbesten. Stimmt auch. Aber wir freuen uns auch, wenn wir nicht sterben. Wir sehen uns zwar danach, hier abzuscheiden, um beim Herrn zu sein, sagt der Apostel Paulus, bei Gott. Aber er freut sich auch, wenn er hier nützlich sein kann. Und er wusste zu dem Zeitpunkt, beim ersten Brief an Timotheus, hat er gesagt, ich freue mich zwar wegzugehen, aber ich weiß, ich muss für eine Weile da sein. Ihr braucht mich. Und ich hoffe, dass wir alle für diesen Zweck noch hier bleiben. Und erkennen, dass wir nützlich sein sollen, in erster Linie für den Leib Christi natürlich, Alle Gaben sind für die Erbauung des ganzen Leibes. Na, ich muss das und jenes und so weiter und Mitarbeiter und Tante und Schwager und so weiter. Er sagt, deine Mutter und dein Vater und deine Brüder suchen dich. Er sagt, das sind mein Vater, meine Mutter, meine Geschwister, die mein Wort hören und danach leben. Warnung bzw. Warnungen vor den Irrlehrern. Bereits zur Zeit des Apostel Paulus hat der Teufel die wahre Lehre verfälscht und diese falsche Lehre durch seine falschen Lehrer verbreiten lassen. Und das ist die einzige Waffe, was der Teufel hat, die Verführung. In vielen natürlich, vielen unterschiedlichen Formen, Ausdrucksweisen und so weiter. Aber das Ziel ist, die Menschen zu verführen. Da kommt die Schlange zu Eva, ganz nett. Also so eine Marketingstrategie, das kann sich kein normaler Mensch entwickeln. Sag, schau mal, Riesengarten, was ist mit dem einen Baum? Bedürfnisse wecken heißt das, gell? Marketing, Unternehmensberater. Bedürfnisse wecken. Ja, die sind eigentlich gar nicht da. Na, die sind da, du musst sie nur wecken. Und dann sagst du, ja, das sind Haufen Bäume ohne Ende, so viel kann man gar nicht sehen. Aber was ist mit dem? Ja, den dürfen wir nicht essen. Was? Und warum nicht? Ja, weil Gott gesagt hat. Wenn ihr von dem essen werdet, dann müsst ihr nicht mehr auf Gott hören. Dann werdet ihr genauso sein wie Gott. Aber er hat gesagt, wir werden sterben. Vergiss den Schmarrn. Und ich sage, ja, gut. Und der Mann ist natürlich der Klügere. Offensichtlich ist er der Dümmere gewesen. Geht seine Frau zu ihm und frisst ihr aus der Hand, wie das sehr oft auf der Welt ist. Deshalb warnt der Apostel Paulus besonders die Korinther vor den Frauen. Und die haben auch gesagt, ja, wir haben eine besondere Gabe und ihr müsst auf uns hören und so weiter. Und er hat gesagt, Vorsicht, viele sagen, er ist ein Frauenhasser, überhaupt gar kein Frauenhasser. Er sagt, in Christus gibt es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Aber wenn sie wieder anfangen, so zu leben wie die Eva und ihre Männer verführen wollen, weil sie aus der Hand alles fressen wollen, dann sagt er, Vorsicht. Deshalb warnt uns der Apostel Paulus in all seinen Briefen ausdrücklich davor, alles, was uns von scheinbar bibelorientierten Lehrern dargeboten wird, ungeprüft zu übernehmen. Mit folgenden drastischen Worten. Ja, das war eine Botschaft und Jesus Christus und Vers hier und Vers dort. Wir haben uns auch unterhalten, einmal über die Erkenntnis, die aufblähte. Da war noch ein anderer Vers, weiß ich nicht mehr, was das war. Auf jeden Fall so, wenn man halbe Verse nehmen, dann kann sehr schnell Verstand, über den Verstand. Verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Das ist in Sprüche 3, glaube ich. Ja, die Erkenntnis bläht auf und lass dich nicht auf Verstand, also bleib blöd, weißt du gar nicht, das ist der Wille Gottes für uns. Nein, müssen wir im Kontext lesen. Du sollst verständig sein und du sollst nach Erkenntnis dich ausstrecken. Müssen wir im Kontext lesen. Aber man kann natürlich so eine Botschaft machen. Ne? Ihr müsst doch nichts wissen. Habt den Heiligen Geist in euch und ist fertig. Ja, was ist für ein Geist, der dir das sagt? Das ist ja ein anderer Geist, sagt er. Ja, aber wir nennen ihn Heiligen Geist. Ja, du kannst ihn, das ist ja nicht strafbar. Mindestens nach der Zivilprozessordnung ist nicht strafbar. Aber das ist nicht der Heilige Geist, der dir sagt, bleib blöd. Du musst nichts wissen von Gottes Ratschlag, wie du leben sollst. Mach's, wie du willst, ist alles okay. New Age. Jeder soll nach seiner Fassung selig sein. Das ist nicht der Wille Gottes für seine Kinder. Und das ist nicht der Wille, unser Wille für unsere Kinder. Wir versuchen, sie zu erziehen und ihnen zu sagen, was richtig, was falsch ist. Und am allerbesten natürlich als Kopie von den Anweisungen unseres Vaters im Himmel. Deshalb warnt der Apostel Paulus mit diesen drastischen Worten. In Galater 1,6: Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium. Das lesen wir an mehreren Stellen. Also das nennt man schon Evangelium. Wenn man Evangelium hört, dann wird es schon stimmen. Natürlich, wenn man unmündig ist, muss man es glauben. Und deshalb braucht man die Mündigkeit. Ständig, ständig, ständig. Und das ist so herrlich. Ich habe Wiegen und Anna gestern getroffen, haben wir uns auch ein bisschen unterhalten. Und ich gesagt, ja, ihr seid noch in der Gruppe. Ich sage, so aktiv in dem Austausch. Ja, müssen wir ständig die Füße massieren, dass sie nicht absterben. Wir brauchen immer diesen Kreislauf, damit wir wach werden, dass alle Glieder im Leib Christi wachsam bleiben. Und das wird man sehen, das ist ganz wichtig, dass wir wachsam bleiben. Und wir versuchen mal, so weit wie wir können, die Glieder am Leib Christi zu massieren, damit auch Blut dahin kommt und anregen. Und wir haben gesagt, also da müssen wir uns auch jetzt beteiligen, nicht nur als Zuschauer und lesen. Aber das hat uns gefreut. Aber das macht uns auch Freude natürlich, wenn wir uns beteiligen. Was ist der Ratschluss Gottes für uns? Wir stehen früh auf und dann sind wir mit den Anfechtungen konfrontiert. Das war auch in dem geistlichen Austausch die eine Frage, Anfechtung. Und dann haben wir bei der Gelegenheit die dreistufige Entwicklung gesehen. Anfechtung, Sünde und dann Tod. Anfechtung durch die Begierden. Die Begierden sind da. Die Wünsche nach dem irdischen Segen. Haben wir eine schöne Predigtreihe auch über Salomon und seinem irdischen Segen gelesen. Das ist die Begierde, die wir haben. Und wenn wir nicht unseren Begierden widerstehen, dann sündigen wir. Ja, das ist doch ein irdischer Segen, danach soll man uns ausstrecken. Schau mal, wie er gesegnet ist, er ist ein Multimilliardär. Ja. Wo findet man das Evangelium des Christus? Wenn du heute besonders gehorsam bist, Multimilliardär wirst, findet man nirgendwo. Man kann natürlich den Menschen versprechen, aber man belügt sie, man betrügt sie. Also ich wundere mich, dass ihr so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Also die Gemeinde in Galatien hat schon das Evangelium des Christus empfangen. Aber was wollten diese Irrlehrer, nachdem er weg war? Kamen sie in die Gemeinde rein oder aus der Gemeinde heraus sogar, haben versucht, das Evangelium des Christus zu verdrehen. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigten, was wir euch das Evangelium verkündigt haben, ihr sei verflucht. Auch wenn ich nochmal käme, er will nur dafür Sorge tragen, wenn er abfallen sollte, im Moment, zu dem Zeitpunkt war er noch nie abgefallen. Und Gott sei Dank ist er auch nie abgefallen. Er war ein Vorbild für uns, bis zuletzt, wo er gesagt hat, so jetzt habe ich meinen Lauf beendet, den Glauben bewahrt und den guten Kampf gekämpft und jetzt liegt die Krone für mich bereit in seinem zweiten Brief an Timotheus. Da hat er gewusst, jetzt hat er das geschafft, den Lauf vollendet. Aber falls, bitte, wenn ich nochmal käme und was anderes verkündige, sei ich verflucht. Und wenn ein Engel käme, auch verflucht. Und da haben wir uns unterhalten, ein neugeborener Mensch ist gesegnet, mit dem Heiligen Geist, das ist die Erstlingsgabe, die er bekommt, ist gesegnet, kann nicht verflucht sein. Man kann nicht gesegnet und verflucht zur gleichen Zeit sein. Also die Verführer sind verflucht, die können nicht vom Neuen geboren sein. Die Verführten, die könnten schon vom Neuen geboren sein, aber werden verführt. Und unsere Aufgabe ist, uns nicht verführen zu lassen. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Dann schreibt er an Timotheus, 1. Brief 6, 3 und 4, wenn jemand anders lehrt und sich nicht zuwendet den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottseligkeit ist. Warum? Das ist ja Evangelium des Christus nicht von Paulus. Er hat das von Jesus Christus empfangen. Das ist die Lehre Jesu Christi. Deshalb lesen wir hier, gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus, die gemäßte Gottseligkeit. Wenn einer das nicht tut, bezeichnet ihn der Apostel Paulus in diesem Brief, so ist er aufgeblasen und weiß nichts. Der hat schöne Worte, tolle Rhetorik, Überzeugungskunst und aufgeblasen. Und wissen tut er gar nichts. Sondern ist krank an Streitfragen und Wortgezängen. Aus ihnen entstehen Neid, Streit, Lästerungen, böse Verdächtigungen. Und dann im zweiten Brief sagt, halte dich an das Muster der gesunden Lehre. Das Wort, die gesunde Lehre, finden wir so oft. Weil die Lehre muss original sein, die gesunde Lehre. Wenn man sie verdreht, verkürzt, verwässert, damit es den Menschen nicht so weh tut, dann ist es keine gesunde Lehre mehr, sondern die führt ins Verderben. Führt ins Verderben. Das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Wenn wir das Schwert stumpf machen, schneidet nicht mehr, schadet nicht mehr Mark und Bein. Kann auch nichts mehr überprüfen und sagen, das ist richtig und das ist falsch. Hier handelst du, lebst du nach dem Willen des Satans, du machst ihm Freude und so machst du deinem Vater im Himmel Freude. Ohne die gesunde Lehre nicht möglich. Aber das tut weh, das wollen die Leute nicht hören. Ja, das ist nicht unsere Aufgabe, die Menschen zu belügen, damit es nicht weh tut. Es soll weh tun, damit wir umkehren. Sonst bleiben wir in der Sünde. Und da haben wir diese dreistufige. Wenn wir einmal die Anfechtungen nicht überwinden, dann sündigen wir. Wenn wir aber in der Sünde bleiben, dann werden wir sterben. Sündigen, sagt der Apostel Johannes, okay, das wird passieren. Aber dann umkehren. Dann ist die Sünde vergeben. Aber in der Sünde zu leben, dann wird Gott irgendwann sagen, sag gleich, du wirst mit mir nicht mehr zu tun haben. Und diese Warnung müssen wir uns verinnerlichen, immer wieder. Wir können nicht jeden Tag so irdisch gesinnt gehen. Natürlich, du kannst hier mit deinen Kollegen und Partnern, Geschäftspartnern und Freunden und Sportfreunden und die Nachbarn und so weiter nicht über Gottes Wort reden. Aber wir müssen inspiriert sein von seinem Wort. Wir müssen so handeln, wie er es will. Wir sollen ein Vorbild, wir sollen Gott repräsentieren. Wir sind seine Botschafter. Was macht der Botschafter? Repräsentiert seinen Staat in dem anderen Land. Und so müssen wir auch Gott repräsentieren hier. Ob sie dann berufen auserwählt sind und dadurch auch überführt werden und sich auch anschließen, dass sie das Wort Gottes annehmen und auch Kinder Gottes werden oder nicht, das wissen wir nicht. Deshalb sollen wir alle Menschen lieben und für alle beten. Also ist, halte dich an die gesunde, an die gesunden oder an das Muster der gesunden Lehre, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Dieses edle, anvertraute Gut, herrliche Worte, dieses edle, anvertraute Gut, bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Du weißt ja, dass sich von mir alle abgewandt haben. Das ist der zweite Brief, wo er kurz danach dann gestorben ist. Was war, könnte man sagen, da hat er gar keine Frucht gehabt, Paulus. Der wird auch dermaßen verfälscht in den Botschaften dieser Welt, auf den Kanzeln. Was ist die Frucht? Das ist alles, was irdischer Segen ist, Massenbegeisterungen und so weiter, das ist die Frucht. Nein, die Heiligung ist unsere Frucht. Wir finden nichts anderes. Nichts Irdisches, nicht keine Massen. Ja, sind wir jetzt sauer, wenn der eine oder andere sich bekehrt und Kind Gottes wird? Ja, natürlich. Himmel und Erde freuen sich, wenn ein einziger Sünder sich bekehrt. Aber wir wollen die Menschen nicht belügen und ansammeln hier. Da können wir genauso irgendeine Veranstaltung für den Kegelverein oder was weiß ich machen und Leute auch einladen und mit irgendeinen Sachen verführen. Da kommen sie alle. Wir können schon Massen begeistern. Aber das ist ja nicht das Wort Gottes. Das Wort Gottes begeistert die Massen nicht. Und dann sagt er, nachdem er sein ganzes Leben für die Gemeinde Gottes hingegeben hat, hat nicht geheiratet, hat keine Kinder gehabt, Tag und Nacht gearbeitet, er ist geschlagen, gesteinigt, verschleppt worden, verunstaltet worden im Gesicht, konnte nicht mehr sehen und nicht mehr schreiben und so weiter, hat gekämpft bis zur letzten Minute und am Ende sind sie alle von ihm abgefallen. Alle haben mich verlassen. Von mir alle abgewandt haben, die in der Provinz Asia sind, und das waren seine Gemeinden, in erster Linie. Unter ihnen auch Phygellus und Hermogenes. Und an die Korinther schreibt er Ähnliches: Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte, mit ihrer List auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Weil durch die Verführung verschwindet die Einfalt in Christus, gegenüber Christus. Weil wenn wir die gesunde Lehre kennen, die gibt es nur eine. Wenn wir alle die gesunde Lehre haben, dann sind wir eins. Wenn aber jeder seine menschliche Weisheit und menschlichen Überlegungen nachfolgt, auf einmal haben wir keine Einfalt mehr. Einer folgt dem Paulus und andere folgt dem Apollos. Nur wenn wir in der gesunden Lehre bleiben, haben wir die Einfalt gegenüber Christus. Ja, aber ich verstehe es anders, kein Problem. Wenn wir in der gesunden Lehre bleiben, dann werden wir wieder eins. Wir studieren zusammen. Gott wird uns immer in die Einheit führen. Aber wenn wir Menschen folgen, dann verlieren wir die Einfalt gegenüber Christus. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, natürlich, der sagt nicht, hey, pass auf Leute, das ist ein anderer Jesus, gell? Jesus in der Bibel, vergiss es, das ist ein anderer Jesus. Das ist nicht die List des Teufels. Da wird Jesus gepredigt. Ja, wie willst du das prüfen, ob das jetzt der richtige oder falsche war? Wenn du das, die Lehre Jesu Christi nicht kennst oder das Evangelium des Christus nicht kennst, sagt Jesus. Ja, da wird schon, was willst du mehr als Jesus? Den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist, oh Heiliger Geist, da würde ich sagen, ui, mein Kabel weg, dann steht einer da und schmeißt den Heiligen Geist auf die Leute. Das hat die Haufen Heiliger Geist in der Tasche, rechts und links, und schmeißt es durch die Gegend. Diesen anderen Geist, was ist denn das? Wo findet man sowas? Und der andere schmeißt eine Jacke, oder alle rennen es hier, weil sie irgendwas, auch irgendwelche Segen unter der Jacke steckt. So. Also noch verrückter geht es ja nicht, ne? Aber das ist ein anderer Geist. Ja, der sagt, das ist der Heilige Geist, empfangt Heiligen Geist. Und dann rennen sie alle, schreien Halleluja. Das sind vielleicht 1000 Leute im Saal. Und versuchen zu schreien und heulen und so weiter. Und da waren wir schon im Olympiastadion eingeladen zu einer ähnlichen Versammlung. Der Reinhold und ich haben gesagt, bevor wir auf den Berg gehen, gehen wir dahin, folgt mal der Einladung. Und der Veranstalter stand daneben und die Leute schreien wie im Irrenhaus. Wow! Da waren auch internationale Gäste dabei. Ich sage, ja, was? Wir haben gesagt, warum schreien sie? Verstehen wir gar nicht, was sie da machen. Dann sagt er, weiß ich auch nicht. Er kennt uns auch, dass wir nüchtern sind und verständlich sind. Und da haben wir unser Gehirn nicht direkt vor der Tür abgehängt und sind mal reingegangen, wie die meisten oder wahrscheinlich alle. Und ich sage, ja, was soll uns sagen? So, weiß ich nicht, sie sind begeistert. Ja, wovon denn? Da standen zwei Verführer auf dem Podest und die haben die ganze Erde 17 Mal gesegnet und alle Völker miteinander versöhnt, Israel mit der arabischen Welt und Nordamerika mit Süd. Und da war die Welt schon so oft versöhnt und alles gesegnet, alles in den Segen Gottes gestellt. Und alle schreien. Und vor lauter Segen hat Putin jetzt Ukraine angegriffen. Ist irgendwie schief gelaufen. Aber gut. Denn ihr nicht empfangen habt oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Ja, das gefällt den Menschen, ne? Das Wort Gottes hier, sitzt du da, hat jemand uns vor ein paar Jahren hier in der Gemeinde gesagt, ja, das ist doch anstrengend, das ist ja anstrengender als in der Arbeit, wir müssen hier denken. Na, sollst dein Gehirn ausschalten. Wenn Gott zu dir spricht, sollst dein Gehirn ausschalten. Er möchte nicht, dass du was verstehst. Das wollen die Leute nicht. Die meisten wollen nichts verstehen. Der Herr Jesus Christus sagt, es ist nicht so, dass sie nicht verstehen können. Die wollen nicht. Die wollen nicht verstehen. Das ist die Masse. Und so kannst du auch einen erfolgreichen Wahlkampf veranstalten, wirst du auch gewählt, wenn du nicht an den Verstand der Menschen appellierst, sondern nur kurze Phrasen hinschmeißt. Oh, das ist Gott. Schreien, das ist Gott. Und ein bisschen Bier dazu, dann passt es. Während der Apostel Paulus ihr Lehrer als verflucht bezeichnet, vergleicht der Apostel Petrus ihren Verstand mit dem Verstand der unvernünftigen Tiere. Mensch, das ist ja Frechheit, wie kann man so über die Menschen reden? Ja, so schreibt er Gottes Wort, das ist Gottes Wort. Der eine sagt verflucht, der andere ist aufgeblasen, der weiß nicht. Er hat so einen Verstand wie für den unvernünftigen Tieren. Also nicht wie die Tiere, sondern wie die unvernünftigen Tiere. Aber das ist die Wahrheit. Und der eine oder andere Top-Manager fragt mich, ja, das ist ja unverschämt, wie kannst du das sowas sagen? Ich sage, das habe ich doch nicht geschrieben. Warum liest du da drin, wenn das Schmarrn ist? Ja, da hast du recht. Die sind beleidigt. Das ist ihr Verstand. Oder wenn der Apostel Paulus an die Römer schreibt in seinem ersten Brief und sagt, Gott hat sie ihrem untauglich gewordenen Verstand überlassen. Wir hatten einen untauglichen, natürlich in geistlichen Dingen. Die sind erfolgreiche Leute in irdischen Dingen. Aber geistlich haben sie so einen Verstand wie die unvernünftigen Tiere. Untauglich für irgendwas Vernünftiges. 2. Petrus 2. Die falschen Lehrer jedoch haben nicht mehr Verstand als die vernunftlosen Tiere. Andere Übersetzung heißt die unvernünftigen Tiere. Deren Schicksal es ist, gejagt und getötet zu werden. Sie äußern sich abfällig über Dinge, von denen sie nichts verstehen. Und ihre Verdorbenheit wird sie ins Verderben stürzen. Lüstern blicken sie jeder Frau hinterher. Ständig auf der Suche nach sündigen Abenteuern. Begierden. Den Begierden nachgehen. Immer sündiges Abenteuer. Das ist ihr Ziel. Sie ködern Menschen, die im Glauben nicht gefestigt sind. Das sehen wir hier. Wenn man im Glauben nicht gefestigt ist, dann wird man geködert von diesen Verführern. Und sind Meister darin, alles an sich zu reißen, wonach ihnen in ihrer Habgier der Sinn steht. Natürlich brauchen sie Massen. Wenn du von den Zuhörern Geld kassieren willst, was willst du mit 5 Leuten anfangen? Da kannst du gleich auf der Straße dich hinsetzen und betteln. Da geht es viel schneller. Wenn du Massen hast, ja, dann kannst du vernünftig Kohle kassieren. Da kannst du eine schöne Villa bauen und lässt du auch die Gemeinde für dich auch putzen und malern und was weiß ich. Du bist schließlich der Gesalbte Gottes. Dem Fluch sind sie verfallen. Das schreibt der Apostel Petrus hier. Dem Fluch sind sie verfallen. Also nicht nur der Apostel Paulus geht mit ihnen so hart, und bezeichnen sie so hart, ich sage auch, sind auch genauso verflucht. Sie haben den geraden Weg verlassen und einen Irrweg eingeschlagen. Sie haben den Weg gewählt, den Bileam, der Sohn Beors, gegangen ist. Bileam war auf das Geld aus, das er als Lohn für sein unrechtes Tun bekommen hat. Deshalb sagt der Apostel Paulus, wenn ich predige und Geld nehme, dann sterbe ich lieber vorher, weil ich meinen Lohn verliere. Der dir das Geld gibt, ist dein Auftraggeber. Wenn die Menschen dir deinen Lohn geben, sind dein Auftraggeber. Nicht mehr Gott. Ist Gott dein Auftraggeber, dann bekommst du deinen Lohn von ihm. Wenn du aber die Menschen dein Auftraggeber sind, kannst du schon Geld kriegen, aber du hast keinen Lohn mehr zu erwarten von Gott. Und deshalb sagt er, lieber sterbe ich vorher. Aber natürlich, wir leben nach wie vor im alten Bund, beziehungsweise im Alten Testament, mit der Priesterkaste. Die sitzen da im Tempel, alle bringen den Zehnten, legen zu den Füßen der Apostel, machen Geschäfte mit den Händlern, bringen sie sogar in den Tempel rein. Das Schaf kostet nicht mehr 10 Euro, sondern 50 Euro und die Differenz halbe. Das ist doch ein tolles Geschäft. Und je mehr Feste gibt, umso besser, da floriert der Laden. Deshalb ist der Herr Jesus reingekommen und gesagt, ja, das ist eine Räuberhöhle, habt ihr da draus gemacht. Der Apostel Paulus ruft uns in seinem 2. Brief, Kapitel 3, zu Wachsamkeit auf. Weil ihr also auf diese Dinge wartet, liebe Freunde, setzt alles daran, euch vor dem Herrn als untadelig und ohne Makel zu erweisen. Als Menschen, die Frieden mit ihm haben. Also das ist, wir sollen untadelig dann am Ende erscheinen. Heiligung, 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 Heiligung. Das ist unser Trainingscamp hier, in der Heiligung voranzuschreiten. Begreift doch die Geduld, die unser Herr mit uns hat, bedeutet unsere Rettung. So hat es ja auch unser lieber Bruder Paulus mit der ihm geschenkten Weisheit geschrieben. Und dasselbe sagt er in allen Briefen, wenn er über diese Dinge spricht. Es ist ein tolles Zeugnis für den Apostel Paulus hier und über seine Briefe. Einiges in seinen Briefen ist allerdings schwer zu verstehen. Ja, wo ist das Problem? Wenn das schwer zu verstehen ist, dann lesen wir zweimal. Dann versteht man das. Was dazu führt, dass die Unbelehrbaren und Ungefestigten es verdrehen. Also die Belehrbaren und die Gefestigten verdrehen das Schwere nicht. Aber die Unbelehrbaren, Ungefestigten verdrehen das und machen das einfach zu verstehen. Die haben es aber verdreht. Aber das tun sie auch mit den übrigen Heiligen Schriften und sie tun es zu ihrem eigenen Verderben. Der Apostel Petrus ruft uns in seinem zweiten Brief, geht's weiter mit Vers 17. Ihr, liebe Freunde, wisst nun schon im Voraus Bescheid. Darum seid auf der Hut. Wenn der Apostel Petrus sagt, seid auf der Hut, müssen wir das ernst nehmen. Seid auf der Hut. Das ist, die Gefahr lauert. Wir lesen oft so und sagen, ja, was er geschrieben hat, das war vor 2000 Jahren. Nein, das ist immer tagtäglich. Seid auf der Hut und lasst euch nicht von den irrigen Ansichten jener gewissenlosen Leute mitreißen. Gebt Acht, dass ihr nicht euren festen Stand verliert und zu Fall kommt. Lasst stattdessen euer Leben immer mehr von der Gnade bestimmen und lernt Jesus Christus, unser Herrn und Retter, immer besser kennen. Ihm gebührt die Ehre, jetzt in dieser Zeit und dann am großen Tag der Ewigkeit. Amen. Fazit: Unser Maßstab, um einen wahren Prediger Christi von einem verfluchten Irrlehrer zu unterscheiden, ist alles, was er von sich gibt, anhand der Lehre Christi zu überprüfen. Und diese Lehre finden wir nochmals in den Briefen des Neuen Testaments und den sieben Sendschreiben in der Offenbarung. Und jetzt ein paar Fragen. Wofür ist die Lehre Jesu Christi für die Gemeinde, die da seinen Leib auf der Erde in der Zeit der Verwerfung des Christus und zugleich seine Verlobte darstellt, die jetzt auf der Erde ist und auf ihn wartet, bis er sie zu sich holt. Ganz einfach, wofür haben wir diese Lehre? Die Lehre Jesu Christi ist für die Vorbereitung der Verlobten auf die Hochzeit des Lammes, auf dass sie untadelig sei in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater. Das lesen wir in der zweiten Korintherbrief. Das heißt, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte, mit ihrer List auch eure Gesinnung verdorben, abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Und an die Thessaloniker schreibt er, euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir zu euch haben. Also Gott freut sich, wenn er sieht, dass seine Kinder einander lieben. So wie wir uns freuen, wenn wir sehen, unsere Kinder lieben sich. Wenn sie sich nicht lieben, dann ist es ein trauriger Zustand. Was haben wir für Kinder? Bei Reinhold musst du die Heike klonen, damit du das beobachten kannst. Bei uns haben wir drei, da kann man schon besser beobachten, ob die sich lieben oder nicht. Und bei Paulus hat gar keine, aber er hat geistliche Kinder. Und deshalb hat er an sie geschrieben, ob sie sich lieben oder nicht. Gleich wie auch wir sie zu euch haben. Damit er eure Herzen stärke und sie untadelig seien in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit all seinen Heiligen. Eine andere Frage, wir lesen in dem Brief des Apostel Paulus an die Epheser in Kapitel 5, dass der Herr Jesus Christus die Gemeinde, also seine Verlobte und Braut, seinen Leib, so geliebt hat, dass er sich selbst für sie hingegeben hat. Wofür hat er sein Leben für die Gemeinde hingegeben? Was hat er eigentlich einfach so bezweckt? Ja, könnte man sagen, ja, damit sie in den Himmel kommen. So pauschal ist es nicht. Damit er sie heiligt und durch das Wasserbad des Wortes reinigt. Wir lesen hier, ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Damit er sie heiligt. Warum hat er sein Leben für sie hingegeben? Damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Das ist der Wille unseres Herrn Jesus Christus an seinen Leib oder an seine Braut oder an seine Verlobte, dass sie gereinigt wird im Wasserbad des Wortes. Und wir müssen uns ständig reinigen, immer wieder. Wir müssen im Wort, wer in meinem Wort bleibt, in dem bleibe ich und er in mir. Wir können nicht sagen, ja, wir haben schon mal uns gereinigt. Das ist ein Dauerprozess. Und natürlich, durch die Wiedergeburt haben wir die Versiegelung des Heiligen Geistes. Aber unser Fleisch ist nicht weg. Reinhold sagt, wir haben unser Fleisch ans Kreuz gebracht. Das musst du dauernd machen. Ja, ich so, einmal gekreuzigt, immer gekreuzigt. Ja, das Fleisch ist nicht tot. Du musst dich ständig kreuzigen. Das ist kein einmaliger Akt. Wir sind mit ihm gekreuzigt und begraben und auferstanden. Das ist ein einmaliger Akt, indem wir dann den Heiligen Geist, den Geist der Sohnschaft empfangen haben. Aber jetzt müssen wir tagtäglich unsere alte Natur, die immer wieder aufwacht und uns verführen will, immer wieder ans Kreuz bringen. Ich sage, nein, im Glauben halten wir unsere Begierden tot. Es ist nicht so, dass wenn wir Kinder Gottes sind, keine Begierden mehr haben. Das werden wir haben, wenn wir dieses Fleisch nicht mehr haben. Solange wir dieses Fleisch haben, haben wir die Begierden. Jeder hat Begierden. Fängt früh an, irgendein Gedanke, schon die ersten Begierden, die ersten Wünsche, die eigentlich nicht dem Willen Gottes entsprechen. Und da muss man sie in Tod halten. Ja, wie kann es sein, dass du solche Wünsche hast? Eigentlich als anständiger Christ, anständiges Kind Gottes, könntest du doch solche Begierden gar nicht haben. Blödsinn. Das Fleisch ist noch da. Und die Begierden sind so vielfältig. Augenlust, Fleischeslust und Hochmut des Lebens. Immer sehen und wollen, haben wollen. Egal. Gesund oder Schönheit oder Angeberei, Kohle. Und so weiter und so fort. Damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, also wir sehen hier auch den Vergleich, Braut, Gemeinde, Verlobte, Leib Christi, als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos werde. Aber diese Kreuzigung des Fleisches ständig, deshalb sollen wir uns jeden Tag selbst verleugnen, unser Kreuz auf uns nehmen und ihm nachfolgen. Das ist ein Training, deshalb sagt auch Apostel Paulus, ich trainiere mich. Und der Trainierte kann den Willen Gottes viel besser erfüllen als der Untrainierte. Hannes geht eisig in Fitnesscenter und da ist er trainiert. Und er kann viele Sachen viel leichter machen als einer, der schlaff ist, keine Muskeln hat. Wo ist das Problem? Ich kann den Dingen widerstehen, das ist ja kein Problem, ich bin trainiert. Das hilft uns, den Begierden zu widerstehen, wenn man trainiert ist. Und deshalb müssen wir uns laufend auch trainieren. Warum soll die Gemeinde heilig und rein sein? Was sind das für hohe Anforderungen? Erben Gottes. Gibt es noch mehr? Gott wird alles dem Christus übergeben. Alles. Ja, und da sollen die Anforderungen zu gering bleiben. Ne? Heilig und rein sein. Damit sie, die Gemeinde, bei der Entrückung, wenn der Herr Jesus sie zu sich holt, heilig und tadellos, ohne Flecken, ohne Runzeln ist. Sie soll jetzt auf der Erde, was sollen wir jetzt machen? Auf ihn warten. Und das vergessen wir so oft, dass er kommen wird. Ja, wir haben so viel zu tun, unser Kalender ist so voll. Jetzt soll man auf ihn warten. Man muss ja auf den nächsten Termin warten, auf das nächste Event warten. Auf ihn schauen. Nach oben trachten. Himmlisch gesinnt sein. Und immer mehr Sehnsucht nach ihm haben. Das erwartet ein Bräutigam von seiner Braut. Dass sie immer mit voller Sehnsucht nach ihm schaut. Wann ist der Zeitpunkt? Und sie will keusch sein. Sie will untadelig erscheinen. Unbefleckt. Das ist, was die Frau, was er erwartet von seiner Frau. In Philippa schreibt der Apostel Paulus, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, so dass er, also unser Leib, gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Das sind wir auch, wir werden den gleichen Leib haben, so wie er, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Und was macht der Satan, der Widersacher des Herrn Jesus Christus mit der Gemeinde, mit der Verlobten des Herrn Jesus? Wir sind die Verlobte des Herrn Jesus Christus. Und der Satan ist der Widersacher und schaut sich die Verlobte an und sagt, die ist Verlobte von Jesus, die darf ich nicht anfassen. Warum? Sonst kriege ich mit seinem Vater Ärger. Das macht er nicht. Was macht er? Er möchte seine Verlobte, also die Verlobte Jesu, mit den Worten Gottes verführen. Der kommt natürlich, schickt seine Diener. Die sagt, der Apostel Paulus, die kommen hier, stehen auf der Kanzel, predigen, wunderbar. In Wahrheit sind Diener des Satans. Schickt seine Diener, und verführt sie zu Untreue, zu Hurerei mit der Welt und verleiten und verunreinigen, sodass der Herr Jesus seine Verlobte als Hure vorfindet, wenn er wiederkommt. Der Satan möchte dem Herrn Jesus Christus keine Freude machen, wenn er seine Verlobte, die Gemeinde abholt. Der soll eine Hure vorfinden, nicht eine keusche Jungfrau. Wir sehen ja, dass es ihm schon gelungen ist, die Kirche zu verführen, die im Wort Gottes mit Hure Babylon bezeichnet wird. Da zeigt uns die Offenbarung sehr, sehr eindrücklich die Situation der Kirche. Daher versucht der Satan mit allen Tricks, durch die Verdrehung des Wortes Gottes, die Verlobte des Herrn Jesus Christus, ja seiner Gemeinde, von der Heiligung, von der Reinigung durch das Wasserbad des Wortes und von der himmlischen Gesinnung abbringen, hin zur irdischen Gesinnung und zur Vermischung mit dieser Welt. Weil diese irdische Gesinnung, das hat die Welt. Wir sollen nicht der Welt gleich sein, aber das ist, was der Satan möchte, dass wir irdisch gesinnt werden. Alles, was die Welt haben will, wollen wir auch haben. Und unser Schatz im Himmel komplett außer Acht lassen und ausblenden. Der Satan möchte aus den Gläubigen, die ihr Kreuz jeden Tag auf sich nehmen und ihrem Herrn nachfolgen, um an der Gemeinschaft seines Leidens teilzuhaben, Feinde des Kreuzes machen. Statt das Kreuz auf sich zu nehmen, macht sich zu Feinden des Kreuzes, indem er ihnen einen irdischen Segen ohne Leiden verspricht. Klingt doch gut. Man sagt zwar nicht den irdischen Segen, der irdische Segen wird nicht als irdischer Segen gepredigt. Aber wenn man es hört, um welchen Segen geht, natürlich um irdischen Segen. Nur alles Irdische. Und ohne Leiden, die Leiden nehmen wir Gott weg. Ja, hat Gott, der Vater, seinem Sohn auch die ganzen Leiden nicht erspart? Das war irgendwie ein Fehler. Durch Leiden hat unser Herr Jesus Christus Gehorsam gelernt. Er musste Gehorsam lernen. Durch Leiden. Werdet meine Nachahmer, sagt Paulus, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage. Also, schon traurig, gell? Wenn er so schreibt und am Weinen. Er schreibt, er ist am Weinen. Das ist nicht so einfach zu verdauen. Er schreibt und weint als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch, sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Das Merkmal. Irdisch gesinnt. Liebe Geschwister, deshalb wollen wir den Verführungen des Teufels durch die Verdrehung des Wortes Gottes widerstehen und zugleich auf unsere Geschwister im Leib Christi Acht geben, sodass sie durch die verfluchten Irrlehrer, wie Paulus sie bezeichnet, nicht verführt werden. Nächsten Sonntag wollen wir einige Irrtümer, die von Irrlehrern gepredigt werden, den biblischen Wahrheiten gegenüberstellen, damit wir gegen die Verführung gewappnet sind. Amen. So, liebe Geschwister, Punktlandung. Wir verabschieden uns, wünschen Gottes Frieden, Gottes Gnade. Wenn Fragen gibt, sehr gern. Wir haben Freude schon bei dem einen oder anderen Bruder und Schwester, die uns kontaktieren, Liebe zur Wahrheit haben. Wir freuen uns über diese Gemeinschaft. Bis zum nächsten Sonntag. Wiedersehen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft der Gemeinde Jesu Christi. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Gnade und Frieden.